Grüezi miteinander und hallo. Es mag schon etwas speziell anmuten, eine Predigt zu hören von jemandem in Trainingskleidung und mitten in der Natur stehend. Aber Corona-Zeiten sind bekanntlich spezielle Zeiten. Und Gottesdienste finden im Moment ja auch nicht im gewohnten Rahmen in einer Kirche oder Gemeinde statt. Sie sitzen ja wahrscheinlich jetzt auch nicht im Kirchenbank, sondern vor einem Bildschirm und lauschen so der Predigt. Wahrscheinlich vielleicht auch nicht gerade in Schlips und Kragen gekleidet. Wer weiß. Corona-Zeiten sind spezielle Zeiten auch in dem Sinne, dass eben wir vor allem zurückgebunden sind in unsere eigenen vier Wände. Man hat zwar bereits gewisse Lockerungen hier im deutschsprachigen Raum, trotzdem, man ist eigentlich immer noch gebeten, vor allem zu Hause zu sein. Viele haben nach wie vor ihr Homeoffice, also arbeiten von zu Hause aus, und da bleibt eben die Bewegung oft ein bisschen auf der Strecke. Die weiteste Distanz ist dann oft eben nur der Weg vom Arbeitszimmer zum Kühlschrank und wieder zurück. Und das reicht dann doch nicht, um genügend Bewegung zu haben. Und gerade durch das öftere Kühlschrank öffnen, isst man sich dann auch das eine oder andere Corona-Kilo an. Fitness ist also ein Gebot der Stunde und es gibt auch hunderte von Angeboten wie Fitness-Apps, die man sich herunterladen kann, um eben zu Hause Übungen zu machen oder gerade eben wie hier in der unmittelbaren Nachbarschaft und Umgebung. Das hier übrigens ist ein sogenannter Vita-Parcours. Das ist eine Strecke, die im Lauf abgesteckt ist, die man rennend macht, aber immer von Posten zu Posten, von einer Station zur nächsten, wo es dann eben Übungen gibt, unterschiedlichster Art, um sich ganzheitlich zu trainieren. Solche Vita-Parcours sind bei uns oft von Versicherungen gesponsert, Krankenkassen zum Beispiel. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass wir fit und gesund sind. Dann verdienen sie mehr. Aber eben, Fitness tut gut. Und wer nicht trainiert, der verliert. Der verliert unter anderem Muskelmasse, so lernen wir. Oder der kommt schneller außer Atem, der hat also weniger Ausdauer, verliert dabei. Oder aber eben, das ist auch erwiesen, wer nicht trainiert oder regelmäßig sich bewegt, der verliert auch die gute Laune oder eher die gute Laune. Sich bewegen, Fitness ist also auch gut fürs Gemüt. Zu trainieren ist aber nicht etwas, was nur dem Körper gut tut, sondern es ist ein grundsätzliches, ich würde fast sagen, Gesetz der Schöpfung, des Schöpfers. Denn wer sich trainiert, wer sich regelmäßig bewegt, der gesundet, der wächst in Muskelmasse, in Fitness eben. Und das ist eben im Körperlichen so, wie auch im Geistigen und Geistlichen. Und darum soll es uns heute ja auch gehen. Es gibt nämlich auch Krankheitssymptome im geistlichen Sinne. Und solch ein Krankheitssymptom oder solch ein Krankheitssymptom, man könnte fast sagen, von einem Virus befallen, ist auch eine Gemeinde, aus der wir aus dem Neuen Testament erfahren. Es ist die Gemeinde in Ephesus. Paulus hatte in dieser Gemeinde 3 Jahre lang gepredigt und gewirkt und hat eine Gemeinde gegründet und die ist gewachsen, ist zu Kräften gekommen. Er hat sie strukturiert. Es gab wahrscheinlich sogar in Ephesus dann mehrere Hausgemeinden, die zusammen eben die Gemeinde in Ephesus dann konstituierte. Und Paulus musste dann irgendwann auch von dannen ziehen. Und er war damals schon, das lesen wir in Apostelgeschichte 20, in seiner Abschiedsrede in Ephesus, er war damals schon etwas besorgt und er sagte, wenn ich dann weggehe, dann kommen reißende Wölfe in die Gemeinde, die falsche Lehren bringen, die die Gemeinde versuchen, in irgendwelche Richtungen zu bewegen und weg von der gesunden Lehre oder vom Evangelium der Gnade Jesu Christi. Das war seine Sorge. Und er hat in dieser Gemeinde einen jungen Mitarbeiter installiert, könnte man fast sagen, oder hingesandt, den Timotheus. Die Situation in der Gemeinde Ephesus, wo Timotheus arbeitet, kann mit einer Krise verglichen werden. Paulus schreibt sogar davon, dass es wie ein Krebsgeschwür ist, das da um sich greift. In unserem Sinne vielleicht heute eher ein Virus, der da sich verbreitet. Und der Virus definiert sich dadurch, dass es um falsche Lehren und Theorien geht, die da in die Gemeinde die sich da in der Gemeinde einnisten, zum Teil auch von Menschen aus der Gemeinde selber hineingetragen werden, die also zum Evangelium Jesu Christi plötzlich noch Zusatzwahrheiten hinzuzufügen haben oder irgendwelche Theorien konstruieren, die nicht mit der Schrift und dem Evangelium vereinbar sind. Mythen, Fabeln beschreibt das, mit Mythen und Fabeln beschreibt das der Paulus. Oder auch Leute, die irgendwelchen Geschlechtsregistern nachgehen, also irgendwelche Nachforschungen betreiben, Hintergrundinformationen versuchen aufzudecken, die aber eigentlich lauter Spekulation sind und nichts Neues oder Wahres dazu beizutragen haben, außer eben, dass man umso mehr Streitfragen nachgeht und die Gemeinde nicht aufgebaut wird, sondern sich mehr und mehr entzweit. Dieser Virus greift also in dem Sinne um sich und belastet die Gemeindesituation. Und Paulus gibt dem jungen Mitarbeiter jetzt Ratschläge, wie er damit umgehen soll. Er gibt ihm auch gewisse Schutzmaßnahmen. Eine dieser Schutzmaßnahmen besteht darin, dass er ihm immer wieder sagt, davon wende dich ab, bleibe dem fern, weise das ab, fliehe davon zum Beispiel. Also all diesen Theorien und Spekulationen und irgendwelchen Fabeln, die da zum Evangelium hinzugetragen werden, weise diese ab. Social Distancing, könnte man sagen. Natürlich zu einem gewissen Teil auch von den Leuten, die das verbreiten, aber es ist hier vor allem ein Distanzieren von solchen Lehren und auch von den Streitfragen, die daraus resultieren. Die zweite Maßnahme, die er ihm mitgibt, die sich auch so immer wieder durchzieht, ist: Bleib bei der gesunden Lehre oder bleib beim gesunden Wort, bei den gesunden Worten. Es wird auch gesagt, bleib beim gesunden Glauben. Der griechische Begriff, der Paulus verwendet, ist Hygiä. Und Hygiä, das kennen wir ja im Deutschen auch, zum Beispiel im Wort Hygiene. Also genau das, was wir jetzt zu Corona-Zeiten zu praktizieren haben, viel Hände waschen, Reinheit also bewahren, das ist Hygiene. Und in dem Sinne eben auch uns nicht belasten mit Dingen, die uns vielleicht eben sogar krank machen können, die eben nicht gesund sind. Diese Hygiene oder reine Lehre bewahren, die macht er auch fest am Kern, an der Kernbotschaft des Evangeliums. Und eine dritte Maßnahme gibt er ihm mit und er sagt auch: Fokussiere auf das Wesentliche, lehre das Wesentliche. Und das Wesentliche macht Paulus gleich zu Beginn des 1. Timotheusbriefes fest, und zwar in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 4 und 5 werde ich jetzt lesen. Beziehungsweise ich lese schon ab Vers 3, da heißt es: Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel aber aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Paulus macht also hier gleich deutlich, dass zu Beginn deutlich, dass das Wesentliche des Glaubens eben darin besteht, dass wir Liebe üben, und zwar aus reinem Herzen, aus reinen Motiven, aus gutem Gewissen, nach einem guten Urteilsvermögen und aus ungetrübtem oder eben ungeheucheltem Glauben, aus echtem Vertrauen auch zu Gott. Die Liebe ist letztlich das Zentrum der christlichen Botschaft und all dessen, was auch die Bibel lehrt oder worauf Gott uns hinführen möchte. Das verankert Paulus hier gleich zu Beginn des Briefes. Und dann gibt es noch eine weitere Schutzmaßnahme, nämlich diejenige, dass er sich trainieren soll. Und trainieren soll er sich in der Gottesfurcht. Wir lesen den Text in 1. Timotheus Kapitel 4, Verse 7 und 8. Da knüpft er wieder an diese Situation in der Gemeinde, wenn er dann sagt, die unheiligen Altweiberlegenden, ist vielleicht etwas ein schwieriger Begriff, den Schlachter hier verwendet, aber da geht es auch wieder um Fabeln, Mythen, irgendwelchen Geschichten, die eben nicht dem Wort und auch dem Evangelium entsprechen. Eben von diesen Sachen aber diese Weise ab. Dagegen aber übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Paulus sagt also hier auch als weitere Schutzmaßnahme, statt sich solchen Streitfragen und Fabeln und Mythen und irgendwelchen Nachforschungen und Spekulationen hinzugeben, die in den Gemeinden aufkommen, soll er sich vielmehr selber und das aber dann auch in seiner Arbeit in der Gemeinde, soll er sehr viel mehr die Gottesfurcht üben. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist gymnazo. Und man hört es ja schon, gymnazo, das klingt bei uns zum Beispiel in einem Begriff an wie Gymnastik, wenn man sich also bewegt zum Beispiel. Oder im Englischen ist es das Wort Gymnasium, was ja der Ort, also das, die Turnhalle ist, der Ort des Trainings also. Gymnazio bedeutet also, das ist etwas, was man trainieren, aufbauen kann, wo man wachsen kann, wo man besser werden kann auch darin. Und, daran, und besser soll man werden in der Gottesfurcht. Das ist auch ein Begriff, mit dem wir vielleicht heute wenig anfangen können. Manchmal wird es auch als Frömmigkeit übersetzt. Hier geht es nicht um eine Angst vor Gott. Es geht sehr viel mehr um das, was vielleicht in dem deutschen Wort Ehrfurcht noch anklingt. Um einen Respekt gegenüber Gott, um das Bewusstsein, dass ich mein Leben gegenüber Gott verantworte und auch vor Gott führe. Das ist so einer der Gedanken, der da mitschwingt. Und Frömmigkeit, das ist auch ein Begriff, der vielleicht manchmal etwas falsch verstanden wird. Manchmal ist das schon fast ein negativ konnotierter Begriff. Das ist ein Frommer, so im Sinne von, ja, das ist einer, der so tut, als wäre er besser vielleicht oder so als andere. Der deutsche Begriff fromm bedeutet eigentlich gut, nützlich, brav und unschuldig. Das sind so Aspekte, die zum alten Begriff fromm gehören. Aber Frömmigkeit ist vielleicht auch nicht ganz das, was der griechische Begriff hier Eusebeia eigentlich meint. Die Eusebeia soll trainiert werden. Die Eusebeia ist eigentlich eine Lebenshaltung, die aus der Liebe Gottes sich motiviert. Das heißt, Eusebeia ist eigentlich ein Synonym für Glaubensleben. Das soll man üben, trainieren, darin soll man besser werden. Das ist, was der Paulus sagt. Statt sich in irgendwelchen Theorien zu verlieren oder irgendwelche Streitfragen nachzugehen oder sich ein YouTube-Video nach dem anderen reinzuziehen, jetzt gerade in den Zeiten mit Botschaften, die vielleicht mehr Fragen aufwerfen als wirklich klären und die nicht wirklich dem Evangelium entsprechen, soll man sich sehr viel mehr darin üben, die Gottesfurcht oder eben die Eusebeia zu entwickeln. Also die praktisch gelebte Liebe Gottes. Das ist hier gemeint. Und entspricht ja auch dem, was Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 5 auch als eigentlichen Schwerpunkt oder das Ziel des Glaubens definiert hat. Es geht also darum, dass wir darin trainiert werden, besser werden, dass wir besser lieben letztlich. Das bedeutet, trainiere dich in der Frömmigkeit oder Eusebia, denn sie hat Ewigkeitswert. Sie ist nicht nur nützlich im Heute, sondern auch für die kommende Welt. Paulus sagt übrigens, dass im Vers 8 dann, denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und das zukünftige Leben hat. Es hat also Ewigkeitswert, die Gottesfurcht, die praktizierte Liebe. Die leibliche Übung, die dient wenig. Mit der leiblichen Übung bezieht sich Paulus im Übrigen nicht an das Trainieren, also das Trainieren des Körpers, sondern in diesem Kontext, wo er das schreibt, steht eben auch der Umstand, dass es in der Gemeinde in Ephesus auch Leute gab, die das Gefühl hatten, Frömmigkeit drückt sich dadurch aus, dass man sich zum Beispiel vom Heiraten distanziert, dass man also eigentlich einen Sexverzicht praktiziert. Das ist fromm. Oder gewisse, es heißt im Kapitel 4, Vers 3, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat. Also wo eine spezifische Form von Askese gelebt wird als vermeintlicher Ausdruck von Frömmigkeit. Das wäre also völlig falsch verstanden. Und Paulus sagt dann auch, davon soll man sich distanzieren. Eben diese leiblichen Übungen, die dienen wenig. Es ist aber der praktizierte Glaube im Alltag, der zählt. Das Übertragen der Liebe Gottes in den Lebenskontext, in dem wir leben, also wie wir umgehen mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, mit unseren Familienangehörigen, mit den Menschen, die uns umgeben. Da wird Glaube relevant. Und das macht Paulus hier deutlich. Das soll Timotheus in die Gemeinde tragen, wo eben so viel Geschwätz ist und Theorien und Fabeln. Konzentriert euch auf den praktizierten Glauben und die Liebe. In Kapitel 6, Vers 3 bis 5 schreibt er dann, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Paulus macht hier also das Grundthema seines Briefes nochmal fest. Folge nicht diesen Spekulationen. Und wenn jemand das tut und nicht die gesunden oder die heilsamen Worte Jesu annimmt, also das Evangelium, die Christusüberlieferung des Evangeliums und damit eben das gesunde Wort, der ist letztlich aufgeblasen, weil er eben auch nicht die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, annimmt. Und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, ist eben die Lehre der praktizierten Liebe. Das macht ja Paulus gerade am Anfang des Briefes deutlich. Darum geht es also im Glauben. Das bedeutet fromm sein im eigentlichen Sinne. Die Liebe Jesu in den Alltag übertragen. Wir sind schließlich Nachfolger Jesu Christi. Und Jesus möchte, dass wir seinem Leben nachleben. Die Eusebeia, die wir trainieren sollen, bedeutet also, dass wir lernen sollen zu lieben, wie Jesus liebt, dass wir das üben, dass wir an seinem Beispiel orientiert auch lernen, wie man im Alltag den Glauben lebt. Da kann man wachsen, das kann man erweitern, das kann man trainieren. Und das ist, was Paulus dem Timotheus damals sagte. Und ich glaube, das ist, was Paulus genauso heute sagt. Trainieren wir also und praktizieren wir die Liebe Gottes, tragen wir sie in den Alltag, in unseren Alltag hinein. Und ich wünsche Ihnen, mir, uns allen Gottes Segen dabei. Ich werde noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns an dir orientieren dürfen. Ich danke dir, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du uns auch befähigst zur Liebe, dadurch, dass du uns vergeben hast, befreit hast, hineinversetzt hast in deine Lebensrealität. Und dass wir jetzt diese Liebe üben können, pflegen, jeden Tag neu. Du weißt, dass das uns herausfordert und wir bitten dich, dass du uns darin auch führst und leitest, dass wir immer besser darin werden, zu lieben, wie Jesus liebte. Und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.